Ich komme gerade aus einer Gemeinde, einer nicht gemeindefreien Zeit. Ich habe schon Gottesdienste miterlebt, habe schon Gemeinschaft mit Christen gehabt, aber vor 3 Wochen war ich im Sola, da konnte ich nicht hier sein. Dann war ich 2 Wochen jetzt in Kroatien und musste Urlaub machen und habe da auch euch nicht gesehen. Und ich habe jetzt so ein gewisses, wie soll ich sagen, Endorphin und Adrenalin hoch in mein Blut, einfach wieder hier sein zu dürfen, euch zu sehen. Ist total genial, wieder hier sein zu dürfen. Ich hoffe, ihr freut euch ähnlich, mich zu sehen. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Station 11. Es hat nichts mit Fußball zu tun und es kommen keine Zombies drin vor, okay? Ich hab mit dem Heiko letzt noch gewhatsappt, der hat ja letzte Woche die Andacht gehalten, während unseres Sommersonntags hier. Und dann habe ich gesagt, hey, er hat mir so seine Andacht geschickt und ich habe zu ihm gesagt, hey, bring noch ein paar Beispiele mit rein. Ein bisschen lebensweltbezogen, ein bisschen die Leute abholen in ihrem Alltag. Und hat er gesagt, okay, ich mache entweder das Halbfinale oder das Finale 2014 oder irgendwas über Zombies. Das scheint so irgendwie so ein Schwerpunkt zu sein, so ein wahrgenommener Schwerpunkt in unserer Predigt, in unserem Predigtbeispielen. Ich lese das Buch Station 11. Es geht nicht um Fußball, es geht nicht um Zombies. Zugegeben, es geht ein Stück weit um das Ende der Welt, aber ein bisschen anders. Und ich habe es noch nicht fertig gelesen. Ich empfehle es jetzt mal noch nicht. Vielleicht wird es total crazy am Ende und dann müsste ich das zurücknehmen. Aber ich lese es gerade, okay? Und da geht es um einen Menschen, der heißt Arthur Leander. Und es geht in diesem Buch vor allem darum, wie das Leben dieses Mannes die Menschen um ihn herum auf irgendeine mysteriöse Art und Weise beeinflusst und wie die Leben, die Menschen, die um diesen Mann herum leben, ganz unterschiedliche Kurse in ihrem Leben einschlagen durch diesen Arthur Leander. Klingt ein bisschen langweilig, ist aber total spannend. Okay? Arthur ist ein Hollywood-Star und er liebt das Leben und er liebt die Frauen und ein Resultat daraus ist, dass er mehrere Frauen geheiratet hat in seinem Leben. 3 Frauen hatte er. Und an einer Stelle im Buch, das ist eine ganz interessante Stelle, da wird eine Dinnerparty beschrieben, wo Arthur mit seiner ersten Frau Miranda zusammen eine Dinnerparty schmeißt. Und Miranda, seine erste Frau, fällt auf, dass Arthur sie nicht anguckt und dass er immer an ihr vorbeiguckt oder mit anderen redet. Und sie merkt auf einmal, dass irgendwas nicht stimmt. Und er stellt fest, dass Arthur mit seiner Schauspielerkollegin, die auch am Tisch sitzt, flirtet. Und sie stellt fest, dass da irgendwas läuft. Und ja, das ist mal die Situation. Und später kommt es dann zur Scheidung. Und wie man das so kennt aus den Filmen, so diesen Mustersatz, wenn es nicht geklappt hat, wir haben uns auseinandergelebt. So, das ist so das Fazit. Das ist so ein Satz, der nicht irgendwie so knall kommt. So, jetzt habe ich mich mit meiner Frau auseinandergelebt oder irgendwas in die Richtung, sondern dieser Satz kommt im Rückblick auf eine sehr, sehr lange Negativentwicklung in einer Beziehung. Ach, übrigens, dass ich im Kinderzimmer gekämmt habe, hat nichts damit zu tun, dass wir zwei Streit haben, sondern dass Vincent und Becky momentan unser Schlafzimmer bevölkern, also unser ganzes Haus. Und wir wollten sie da nicht stören und haben dann im Kinderzimmer mit den Kids geschlafen, als wir heute Nacht von unserer Reise heimkamen. Das mal als kleine Fußnote. Ich liebe dich, Schatz. Wir haben uns auseinandergelebt. Ist so ein Satz, der am Ende einer Entwicklung steht. Und manchmal kommt es für einen der beiden Partner doch überraschend, meistens für den Mann oder für die Frau, je nachdem. Aber ich bin meistens überrascht, wenn Jesse irgendwas anspricht, was nicht so gut läuft, weil ich das irgendwie nicht wahrnehme. Meine Antenne ist nicht so gut. Aber in Beziehungen ist es oft so, dass irgendwann in der Vergangenheit die Kommunikation angefangen hat, schief zu laufen. Dass irgendwann in der Vergangenheit man aufhört oder aufgehört hat zu vergeben, dass irgendwann in der Vergangenheit man festgestellt hat, dass auch andere Mütter hübsche Töchter haben oder dass auch andere Väter hübsche Söhne gezeugt haben. Vor 2 Wochen habe ich auf dem Sola gepredigt, verschiedene Abende und ein Abend war zum Thema Entscheidungen. Und ich sehe auch, sind ein paar Leute da vom Sola, vielleicht könnt ihr gerade mal Sola-Menschen mal kurz winken. Ja, ihr seht frisch geduscht und sauber ganz anders aus und es riecht auch besser. Und ich habe darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir eine Entscheidung für Gott treffen. allgemein bekannt auf dem Sola als der Entscheidungstag. Ja? Und ihr müsst euch so vorstellen, 330 Teenager, nochmal 100 Mitarbeiter in einem dunklen Zelt mit stark ausgeleuchteter Bühne. Es ist sehr warm, es ist sehr energetisch und ein großer Teil von den Teens kennen Jesus noch nicht und leben noch nicht ein Leben mit Jesus. Heute haben wir eine ganz andere Crowd hier. Die meisten von euch kennen Jesus schon lang. Viele von euch oder die meisten von euch würden sich Christen nennen. Ich möchte trotzdem heute über das Thema Entscheidungen sprechen. Du bist vielleicht kein Teenager mehr. Manche von euch sind ganz, ganz, ganz sicher keine Teenager mehr. Und vielleicht bist du gar nicht so voll gepumpt mit so diesem halsbrecherischen Mix aus total niedrigem Selbstwertgefühl, aber gleichzeitig absolut krass durchgeknallten Hormonhaushalt. Manche von euch sind vielleicht Eltern und nicken über den Zustand ihrer Kinder. Ich sehe hier vorne wissendes und zustimmendes Lächeln. Die meisten von euch stehen heute nicht vor der Frage, ob Jesus Christus ihr Herr, ihr Erlöser und ihr größter Schatz ist. Ich denke mal, vielleicht ist der ein oder andere da, der sagt, hey, Jesus, mit dem habe ich nichts am Hut, aber die meisten haben diese Entscheidung schon getroffen. Und trotzdem glaube ich, dass Gott uns heute Morgen ruft. Ich glaube trotzdem, ruft uns Gott heute Morgen, komm zu mir, komm neu zu mir. Entscheide dich heute, mir alles wieder vor die Füße zu legen. Martin Luther sagt, beten ist, Gott den ganzen Sack vor die Füße zu werfen. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen aufruft, als Christen oder als Nichtchristen, wirf mir den Sack vor die Füße. Wenn du Jesus schon lange kennst, ich glaube, Gott ruft dich trotzdem, heute Morgen eine neue Entscheidung zu treffen, Dinge zu überdenken und heute nicht unverändert aus dem Gottesdienst zu gehen. Übrigens für alle Leute, die beim Sola dabei waren, tut mir leid, euch wird einiges bekannt vorkommen, aber da die meisten Leute entweder total übermüdete Mitarbeiter waren abends oder Teenager mit ganz schwacher Aufmerksamkeitsspanne, das meiste wird euch eh neu vorkommen. Als Langzeitchristen, nennen wir uns mal Langzeitchristen, laufen wir Gefahr zu werden wie Arthur in meinem Buch. Ja, also wie Arthur und Miranda und langsam aber sicher tut sich was in unserer Beziehung mit Gott und man lebt sich irgendwie auseinander mit Gott. Gebet wird zur Last, Bibellesen wird irgendwie zu einer mechanischen Pflichterfüllung, Gottes Gnade ist irgendwie nicht mehr so begeisternd, ja, Gottes Gnade bringt uns nicht mehr zum Jubeln und zu Luftsprüngen und du suchst gar nicht mehr so richtig nach Zeit mit Gott. Du gehst nicht mehr in die Stille, du nimmst dir keine Zeit mehr für Gott und irgendwie fühlt sich alles so ätzend und schwer an. Gott und du, ihr lebt nebeneinander her. Wie ein altes Ehepaar. Bei Arthur und Miranda hat es 3 Jahre lang gehalten. Die haben das ziemlich schnell abgespult, von Verlobung bis Scheidung. Ich bitte dich, dass das, was die Julia vorhin gesagt hat im Lobpreis, dass du das nochmal kurz tust. Nämlich, nimm dir ein paar Sekunden und reflektiere darüber. Stell dir die Frage, was steht heute Morgen zwischen Gott und mir? Was ist die Sache, die zwischen mir und Gott steht? Gott, gibt es etwas, das du mir heute Morgen zeigen möchtest? Wo lebe ich mich weg von dir? Wo lebe ich mich von dir weg? Was ist die Sache, die mich von dir trennt? Vielleicht ist es eine schlechte Einstellung, eine schlechte Herzenshaltung. Vielleicht ist es irgendeine Sünde, die du einfach nicht loslassen möchtest. Vielleicht ist es einfach nur der lauwarme Alltagsmist, der dich davon abhält, überhaupt noch leidenschaftlich Gott zu suchen. Ich glaube, dass Gott dich heute Morgen zur Umkehr ruft. Ich glaube, dass Gott heute Morgen möchte, dass wir Entscheidungen treffen, die unsere Gottesbeziehungen verbessern, die unsere Gottesbeziehungen gut tun. Ich glaube, das ist der Kern meiner Botschaft heute. Das ist mein Wunsch, mein Ziel, dass wir heute Morgen in diesem Gottesdienst Entscheidungen oder nach diesem Gottesdienst Entscheidungen treffen, die uns näher zu Gott führen. Ich lade dich ein, ganz aktiv diese Predigt nicht nur zu hören, sondern als Workshop zu betrachten und das als Kommunikation hin und her und dann mit Antworten zu Gott zu durchleben. 2 Bibelstellen für euch dabei. Die erste findet sich in Hebräer Kapitel 3. Die Verse 12 und 13. Hebräer 3, die Verse 12 und 13. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Hier spricht er zu Christen. Also er sagt, hey, liebe Christen, seht zu, dass keiner von euch ein Herz hat, das böse oder ungläubig ist und abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Gott öffnet uns heute eine Türe. Gott gibt uns heute ein Zeitfenster, in dem wir Entscheidungen treffen dürfen, die richtig und zu Gott hinführend sind. Achte darauf. Achte persönlich darauf, wie dein Herz ist, und lass dich ermahnen oder mahne andere dafür, Ja zu Gott zu sagen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die zweite Bibelstelle kennt ihr. Das ist meine Lieblingsstelle, deswegen quäle ich euch relativ häufig damit. Nein, ich quäle euch nicht, aber ich spreche oft über diese Stelle. Jeder Prediger hat so seine Lieblingsbibelstellen, das ist meine. Epheser 2, Verse 8 bis 10. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Werke oder Leistungen, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Werk, durch Jesus Christus neu geschaffen. Oder in der Volksbibel steht, Gott hat uns gemacht. Er hat uns durch Jesus einen komplett neuen Anfang gegeben. Ich möchte einfach ein paar Punkte euch mitgeben heute Morgen und hoffe, dass das zu euch persönlich sprechen wird. Und der erste Punkt ist, du musst und du kannst dir bei Gott nichts verdienen. Es ist wichtig, wenn wir vor allem die Epheserstelle lesen, dann sehen wir können uns bei Gott nichts verdienen. Egal was du tust, es reicht nicht aus, um irgendwas gut zu machen vor Gott. Und übrigens, egal was du tust, es reicht auch nicht aus, seine Gnade auszuhebeln. Gott ist sehr viel ausdauernder, was seine Gnadenerweise betrifft, als du ausdauernd bist, ihm ans Bein zu pieseln durch deine Sünden. Du kannst dir bei Gott nichts verdienen und du kannst dir bei Gott auch keine ewige Verdammnis abholen, weil du eine Sünde zu viel getan hast. Paulus schreibt, die Rettung gründet sich nicht auf menschliche Werke oder Leistungen. Wer von euch den Newsletter im letzten Monat gelesen hat, der kennt das, was ich euch gleich vorlesen möchte. Wer von euch war schon mal in einem Indoor-Spielplatz? Okay, wer von euch war als Kind schon mal in einem Indoor-Spielplatz? Da gibt es nicht so viele, das sind jetzt die Leute, die in den 90ern geboren oder später wurden. Indoor-Spielplätze sind absolut genial für Kinder. Für Erwachsene ist es der absolute Horror. Es ist eine permanente Lärmbelästigung, als würdest du dich ans Start- und Landefeld am Flughafen stellen, ja, und würdest sagen, so, jetzt bleibe ich mal 4 Stunden hier und genieße den Lärm. So ist es in einem Indoor-Spielplatz. Kinder kriegen es nicht mit, weil die machen den Lärm. Ja. Und da gibt es auch immer solche Süßigkeiten und Getränketheken. Und das absolut Genialste für Kinder ist, wenn es in so einem Indoor-Spielplatz eine Süßigkeiten-Flatrate-Theke gibt. Okay? Das ist das absolut kränkste und tollste für Kinder. Und ich habe letzten Buch gelesen, das heißt Stuff Christians Like von John Acuff. Das kann ich empfehlen, ist sehr lustig, macht sich über Christen lustig und man kann sehr über sich selbst auch lachen. Und er schreibt in seinem Buch eine Geschichte, die er selbst erlebt hat. Und es ist meine Übersetzung jetzt, also vielleicht ist es nicht so ein gutes Deutsch, aber ich habe es mal aus dem Englischen übertragen. Ich lese euch das mal vor. Als ich, John, ungefähr 7 Jahre alt war, beobachtete ich einen Fünftklässler an der Eistheke, also in so einem Indoor-Spielplatz. Sein Problem war, dass die Hotdog-Theke direkt neben der Eistheke war. Während ich hinter ihm in der Warteschlange stand, beobachtete ich, wie er sich eine große Schüssel voll weißen Softeises holte und dann zum vermeintlichen Schokosoßenspender ging. Doch als er fest auf den Knopf drückte, landete eine riesige Portion Senf auf seinem Eis. Der Senf hatte sich auf die ganze Eiscreme verteilt und der Junge betrachtete das Ergebnis mit komplettem und äußerstem Entsetzen. Er tat mir leid. An dieser Stelle haben übrigens die 330 Teenager gelacht. Bösartig, ja. Aber wir sind ja nicht auf dem Sola. Wie aus dem Nichts erschien ein Angestellter des Ladens und sagte, hey, ist schon okay, das kann jedem mal passieren. Ich bring dir eine neue Portion Eiscreme, kein Problem. Es war in Amerika, ja. In Deutschland würde das Kind verprügelt werden und lebenslanges Hausverbot. Ich werde niemals das Gesicht dieses kleinen Jungen vergessen, wie er hoch zu dem Angestellten und dann hinab auf seine ruinierte Schüssel Eiscreme blickte. Er schämte sich so sehr für das, was er getan hatte. Die Situation war ihm so peinlich, dass er kurz innehielt und dann zu dem Angestellten sagte, ist schon okay, ist nicht so schlimm, alles in Ordnung. Und dann begann er, den Senf mit der Eiscreme zu verrühren. Er versuchte, so gut es ging, den leuchtend gelben Senf in das leuchtend weiße Milcheis zu rühren. Schließlich wurde der Inhalt der Schüssel zu einer emo-gelbfarbigen, breiigen Masse. Er schaute nochmal zu dem Angestellten hoch und kehrte dann zu seinem Tisch zurück, vermutlich, um dort sein Senfeis herunterzuwürgen. Soweit aus der Geschichte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was du in dein Eis reingemischt hast, wie dein Leben aussieht, was du alles draufgeplatscht hast. Sicherlich mehr als nur eine Portion Senf. Ich habe im Newsletter geschrieben, in meinem Blog, bei mir findet man noch ganz andere Sachen. Motoröl, alte Batterien, tote Katzen, alles reingerührt in meine Eiscreme. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind wir alle solche Einrührer. Mit unserem Leben ist es so, dass wir irgendwo Senf auf unser schönes weißes Milcheis klatschen und unser erster Reflex ist, schnell einrühren, schnell einrühren. Ja? Nackte Frauen im Internet, schnell verrühren. Freundin angelogen, schnell verrühren. Blöd zu deinen Kindern gewesen, schnell verrühren. Hoffentlich sieht es keiner. Eltern beklaut, schnell verrühren. Ja? Chef gelästert, schnell verrühren. Du versuchst mit deiner Sünde klarzukommen, du versuchst mit deinem Leben irgendwie zurechtzukommen, du klatscht immer wieder Mist drauf und das Erste, was du tust, ist rühren, rühren, rühren. Und du rührst den ganzen Mist in die Eiscreme rein und am Ende kommt ein ekliger Matsch dabei raus, der sich dein Alltag nennt, der sich dein Gewissen nennt, der sich dein Status Quo nennt, der sich dein eigentlich ganz okay gelebtes christliches Leben nennt. Okay? Aber tief drin weißt du, egal wie stark du rührst, am Ende kommt so ein emo-gelbfarbiger Matsch raus. Es gibt keine andere Lösung. Auf dem Solar haben ein paar Teens irgendwie, ich glaube, ein Schild gezeichnet oder gemalt oder ein paar Mitarbeiter und haben gesagt, ey, wir brauchen Braun, wir haben kein Braun. Und Jesse, was hast du gesagt? Einfach alle Farben zusammenmischen, dann kommt Braun bei raus. Die waren total fasziniert. Jesse konnte mit ihrer Lebensweisheit ein paar jungen Menschen helfen. Egal, was du reinmischst und schön rührst, irgendwann kommt Braun bei raus. Und so ist es mit unserem Leben auch. Egal, was du alles Gutes tust, du kannst deine Sünde nicht wegrühren. Du kannst darüber Smarties kippen über deinen Senf, du kannst darüber Oreo-Streusel kippen, du kannst blaue Butter drauf schmieren, wenn du sowas magst. Ja? Du kannst alle möglichen tollen Sachen drauf machen, Zuckerpopcorn. Wenn das Senf drunter ist und du rührst, kommt irgendwann ein ekliger brauner Emo-Matsch raus. Also, erster Punkt, du musst dir bei Gott nichts verdienen. Das ist wichtig, dass wir es wissen. Wenn wir heute eine Entscheidung für Gott treffen, eine Entscheidung treffen, neu ihm zu folgen, dann müssen wir wissen, ich kann und ich muss mir nichts bei Gott verdienen. Gott möchte den Senf abschöpfen. Der ist übrigens der Einzige, der Milcheis und Senf auseinanderfiltrieren kann. Können wir vielleicht ein Forschungsprojekt in HDH machen. Versuche, Senf und Milcheis zu trennen. Zweite Sache, die wir in unserem Text lesen, Gott hat ein Geschenk für dich. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Die Bibel lehrt, dass egal was Gutes kommt, egal was Gott dir Gutes tut, ob du über deine Rettung nachdenkst oder über jeden Segen, der einzeln dir täglich passiert, du hast es dir nicht verdient, sondern es kommt als Geschenk von Gott. Ich möchte dir heute Morgen zusagen, Gott möchte dich heute beschenken. Gott hat für jeden Einzelnen hier im Raum ein Geschenk parat. Das Einzige, was wir tun müssen, ist es anzunehmen. Ich kann dir nicht sagen, was du heute brauchst, aber du weißt wahrscheinlich relativ gut, was du brauchst. Ob es körperliche Heilung von Krankheit ist oder ob es ein klärendes Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin ist. Vielleicht ist es einfach nur die Gewissheit, dass Gott dich liebt und dich annimmt, wie du bist. Was immer du brauchst, Du kannst zu Gott kommen und kannst dir Gottes Antwort als Geschenk abholen. Ich verspreche keinem, dass er heute körperlich geheilt wird, aber warum nicht? Gott ist ein Gott, der körperlich heilt. Ich verspreche dir nicht, dass heute deine Konfliktsituation mit deinem Bruder gelöst wird, aber ich verspreche dir, dass Gott eine Antwort hat, die in die richtige Richtung führt. Er möchte dich heute beschenken. Und wenn du überhaupt noch nicht Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen hast, dann möchte ich dir sagen, Gott hat heute für dich das größte Geschenk überhaupt, nämlich Vergebung deiner Sünden und ewiges Leben. Deine Rettung ist nicht deine Leistung, sondern ist seine Leistung am Kreuz vor 2000 Jahren. Nicht deine guten Werke retten dich, sondern Jesu gutes Werk am Kreuz rettet dich. Letzte in der Hausgruppe haben wir darüber gesprochen, dass Gnade irgendwie so, das ist so ein abgenutzter Begriff. Und für uns Christen ist Gnade so, ja, ich freue mich über Gnade, so eher innerlich. So, ja, ist schön, dass Gott gnädig ist. Und man erlebt aber nicht wirklich leidenschaftliche Freude, wenn man über Gottes Gnade nachdenkt. Und dann haben wir darüber nachgedacht, wie ist denn Gottes Gnade? Wir als Christen, wir denken so, ah ja, Gnade ist halt, ich bin nicht perfekt und Gott erträgt mich geduldig. Ja, juhu, Gott erträgt mich. Hey, 2 Punkte, juhu. Aber irgendwie ist es so mittelmäßig. Ich habe mir das so vorgestellt und jetzt kommt leider die WM. Wer erinnert sich noch an den Mustavi? Der Typ, der nicht so gut gespielt hat und wo wir uns alle gefreut haben, dass er ausgewechselt werden muss und dann der Lahm wieder auf seine alte Position kommt. Wie auch immer, Mustavi war ein absoluter Überraschungskandidat, als Joachim Löw seinen Kader nominiert hat. Und ich stelle mir das so vor, der Mustavi, der hat auch nicht damit gerechnet. Und ich stelle mir vor, wie der jeden Morgen in diesem Luxushotel, in diesem Luxusresort aufgewacht ist. Neben ihm liegt Lukas Podolski in seinem Zimmer, ja, und er denkt sich, krass, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin wirklich hier. Ich habe es nicht geträumt. Ich durfte mit. Ich bin Teil dieser Mannschaft. Und ich bin Teil dieses Turniers. Außerdem, boah, der Pool ist wirklich cool. Ja, und der Masseur, der hat wirklich das Talent, richtig an den richtigen Punkt zu drücken. Und überhaupt, das Wetter ist genial. Wir sind direkt am Strand. Und ich habe es im Gefühl, wir werden Weltmeister. Dass Gott gnädig mit dir ist, heißt nicht, dass du halt nicht perfekt bist und er irgendwie geduldig mit dir ist. Dass Gott gnädig ist, zeigt sich darin, dass du jeden Morgen aufwachen darfst und wissen darfst, hey, ich bin nicht mehr verdammt, ich bin nicht mehr ein Feind Gottes, sondern ich darf ein Freund Gottes sein. Ich darf ein Kind Gottes sein. Gott ist nicht mehr gegen mich und gegen meine Sünde und verdammt mich in die Hölle, sondern Gott hat den Weg frei gemacht, zu ihm zu kommen, Vergebung zu empfangen und auf einmal Teil der Family zu sein. Wenn du merkst, hey, etwas steht zwischen dir und Gott. Ich glaube, dass Gott dich heute Morgen beschenken möchte. Er möchte dich neu segnen. Seine Gnade steht auch heute noch für dich parat. Seine Gnade hat nicht an deiner Bekehrung aufgehört, sondern seine Gnade ist heute neu für dich da. Und der dritte Punkt. Gott will dich. Ich liebe Gary Larson, The Far Side Cartoons. Wer von euch kennt Gary Larson? 2, okay. Glücklich seid ihr, die ihr Gary Larson kennt. Sehr, sehr lustige Cartoons. Er hat verschiedene Themen. Hauptsächlich Tiere, Kühe, die auf 2 Beinen stehen, sich unterhalten. Und ein anderes Thema ist Gott. Ja? Und es gibt so Gott-Cartoons, so, wo sich Christen so denken, oh, ist das jetzt noch okay, darüber zu lachen? Mein Lieblings-Gott-Cartoon ist der hier. Gott an seinem Computer heißt der Cartoon. Ja? Und das auf dem Bildschirm, das bist du. Und sein Finger schwebt über der Taste zerschmettern. Okay? Und ich finde, dieser Cartoon, der greift sehr gut ein Gottesbild auf, das wir, glaube ich, alle mehr oder weniger stark vertreten. So ein alter, böser Opa, so ein gemeiner Opa, ja, der an seinem Computer sitzt oder auf seiner Wolke sitzt, wie auch immer, und seinen Finger schweben lässt über der Zerschmettertaste und du musst bloß noch darauf warten, dass irgendwann das Piano dir auf den Schädel fällt. Du weißt nicht, wann das Piano kommt, du weißt nur, es wird kommen, weil Gott lässt seinen Finger über der Zerschmettertaste kreisen. So als Christen haben wir so die Vorstellung oft, leider, hey Gott, der erträgt mich gerade noch so. Ich komme gerade noch so in den Himmel. Ja? Gott, der hält mich gerade noch so aus und dann, ja, eigentlich hat er keinen Bock auf mich, aber er lässt mich rein, weil ich habe ja mal so ein Bekehrungsgebet gesprochen. Also mir begegnet diese Einstellung immer wieder, selbst aus meinem Kopf. Aber Gott ist nicht so. Wir brauchen da, glaube ich, einen gewissen Brainwash, um zu verstehen, dass Gott nicht so ist. Gott hat sich ausgedacht, Menschen zu retten. Gott ist nicht derjenige, der sagt, hey, ich mache euch jetzt alle platt, ich habe gar keinen Bock auf euch. Sondern Gott hat gesagt, sagt in der Bibel, hey, ihr seid alle Sünder, ihr habt alle nicht verdient, mit mir zu sein, aber ich werde jetzt einen Weg schaffen, damit ihr mit mir Gemeinschaft haben könnt. Ich möchte mit dir zusammen sein. Gott will dich. Deine Rettung ist Gottes Geschenk. Wichtigster Punkt der Predigt. Du musst Gott nicht überreden, dich zu retten oder dich zu segnen. Ich sag's nochmal. Du musst Gott nicht überreden, dich zu retten oder zu segnen. Es war seine Idee. Das ist so, wie wenn Jesse Mittagessen kocht. Ja, sie richtet den Tisch, alle Teller, alle Messer, alle Gabel, was auch immer man da braucht. Ja, Kettensäge, wenn es mal nicht geklappt hat. Und sie holt die Kinder an den Tisch und holt ihren Mann an den Tisch und wir sitzen um den Tisch herum. Ja, das Essen ist da, Jesse lächelt uns an und dann fangen wir an. Oh Gott, Jesse, kriegen wir bitte was zu essen? Bitte gib uns was. Und Jesse sagt, nein, auf keinen Fall. Und Silas fängt an zu weinen, sagt, oh, bitte, ich verhungere bald. Und Jesse sagt, das ist meine Strafe für deinen Hunger. Und wir versuchen, die Jesse zu überreden, uns Essen zu geben. So stellen wir uns manchmal vor, wie Gott mit uns umgeht. Er deckt uns einen reichen Tisch, er hat das Evangelium, das Neue Testament, Jesus kam, um am Kreuz für uns zu sterben. Und dann denken wir, wir müssen Gott unbedingt überreden, weil sonst käme er nicht auf die Idee, uns Gutes zu tun. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott will dich. Gott will dich. Ihr kennt dieses Zitat von Brennan Manning. Gott liebt dich so, wie du bist, nicht so, wie du sein solltest, weil keiner ist so, wie er sein sollte. Nochmal langsam. Gott liebt dich so, wie du bist und nicht, wie du sein solltest. Das ist für uns Christen ein wichtiger Satz. Gott liebt dich so, wie du bist, nicht wie du sein solltest, weil keiner ist so, wie er sein sollte. Und Gott liebt dich trotzdem. Er will dir vergeben, er will dich segnen. Alles, was du tun musst, ist ihm um Vergebung bitten. Alles, was du tun musst, ist zugeben, okay, ja, krass, es stimmt, du bist Gott, ich bin Mensch. Und krass, du willst trotzdem mit mir zusammen sein. Das andere Zitat kennt ihr auch, Martin Luther. Weil er Gott ist, kann er dir helfen. Weil er Vater ist, will er dir helfen. Wir glauben an Gott, den Vater. Wir glauben, dass er allmächtig ist und deshalb dir helfen kann. Wir glauben, dass er Vater ist und deshalb dir helfen will. Gott ist nicht nur allmächtig und du musst ihm irgendwie was geben, damit er dir was zurückgibt. Gott ist der Vater, der großzügig und freigebig und gerne gibt. Vielleicht ist das dein Thema heute Morgen. Hey, du glaubst nicht, dass Gott dir was Gutes tun will. Gidi Silas, darf ich euch nach vorne bitten? Kurz. Also, ich möchte das illustrieren. Dürft euch ruhig beeilen. Also meine Söhne, Gideon und Silas, sind sehr kreativ. Die haben ein neues Spiel entwickelt. Wir sind in letzter Zeit sehr viel gefahren. Und ich habe hier ein Foto auch dabei. Moment. Na, ist egal. Also, sollte beides. Klick mal, zweimal bitte. Egal, kommt gleich. Auf dem Foto seht ihr den Silas, wie er schießt im Auto. Und vielleicht hat sich einfach der Computer aufgehängt, ist nicht so schlimm. Also, die zwei sind ja live hier, wir brauchen kein Foto. Also, das ist ein Spiel fürs Autofahren. Und ihr habt da was entwickelt, ne? Wenn ihr ein schönes Auto seht, was ja häufig passiert, vor allem aus der Perspektive heraus, aus einem Kia Kombi, ja? Wenn ihr ein schönes Auto seht, was macht ihr dann? Also außer, dass sie lustig sind, sind sie auch super süß. Wollt ihr einen schönen Nachmittag haben? Ja, okay. Dann antwortet mal. Was macht ihr, wenn ihr ein schönes Auto seht? Okay, danke schön. Tschüss. Applaus für zwei rebellische Söhne. Demut lernen ist immer eine schöne Sache. Aber Jesse hat schon den Blick gesandt. Die haben ein Spiel entwickelt. Und zwar, wenn die ein schönes Auto sehen, dann schießen sie es ab. Ah, da sieht man Silas, wie er gerade rausschießt. Okay? Und das machen die nicht aus Missgunst oder aus Neid, sondern nein, da gibt es einen kleinen Trick. Jedes Auto, das abgeschossen wurde, gehört den beiden. Und die haben sich eine riesengroße, imaginäre Garage gebaut und da passen all die Autos rein, die sie abgeschossen haben. Gestern in München haben wir einen weißen Maserati abgeschossen und einen orangen Lamborghini. Ja? Also es geht immer so, Gitti ruft, schnell Silas schießt! Und Silas sagt, ah, ich habe ihn gekriegt! Ja, und umgekehrt, wenn der Silas einen Traktor sieht, Gitti, schieß schnell! Also die schießen so ziemlich jedes Auto ab, muss man dazu sagen. Aber es leuchtet mir so, oh cool, das will ich haben. Und ich glaube, dass das übertragen gilt für dich und Jesus. Ich glaube, dass Jesus Christus heute Morgen durch die Reihen blickt und er sieht dich und sagt, dich will ich. Boah, du bist so cool. Hey, du bist jetzt nicht unbedingt der Overachiever, du hast nicht mal Einser geschrieben in der Schule oder im Studium. Das ist voll okay. Ich liebe dich trotzdem und ich will dich haben. Peng, du gehörst mir. Gott will dich haben. Augustinus hat gesagt, der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Du bist Gottes Sehnsucht. Gott sehnt sich nach seinen Geschöpfen. Gott will dich. Du musst sie nicht überzeugen. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 9. Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das ewige Leben zu geben. Wir erkennen Gottes Liebe für uns darin, dass er Jesus Christus, seinen Sohn, geschickt hat, um für dich und für mich zu sterben. Kannst du dir einen höheren Preis vorstellen für dich, als Gottes Sohn ans Kreuz gegangen, für deine Sünde? So sehr liebt dich Gott. Gott will dich. Er schickt nicht seinen Sohn, um am Kreuz zu sterben, um dann zu sagen, nee, aber auf dich habe ich keinen Bock. Ich möchte euch die Story erzählen, vielleicht kennt der eine oder andere sie, von einem Mädchen, wir nennen sie jetzt Caro. Und Caro war 16 Jahre alt und lebt in einem ganz okayen Elternhaus, wenn es das Adjektiv gäbe. Aber irgendwie war sie unzufrieden. Sie war eher so ein rebellischer Teenager und eines Tages sagt sie zu ihren Eltern, hey, ich habe keine Lust mehr. Mir ist alles zu eng hier. Ich habe keine Lust mehr, hier in diesem kleinen Dorf zu leben. Ich habe keine Lust mehr, mit euch dieses langweilige Leben zu leben. Ich habe keine Lust mehr auf den ganzen spießigen Mist, den ich hier erlebe. Ich möchte jetzt ausziehen. Und die Eltern haben natürlich versucht, sie zu überreden und haben versucht rauszufinden, was das Problem ist. Aber sie hat sich stur gestellt und hat gesagt, ich möchte hier nicht mehr wohnen. Und ist dann letztendlich mit der Einwilligung ihrer Eltern in eine Stadt gezogen. Und es war eigentlich ziemlich cool. Es war eine große Stadt und hat da neue Freunde kennengelernt, hat da sogar einen jungen Mann kennengelernt, in den sie sich verliebt hat. Und sie haben eine glückliche Beziehung geführt, 2-3 Jahre lang. Sie hat einen super Job gefunden in einem Coffee Store und ihr Leben war in Ordnung. Und nach 2-3 Jahren ging das eine nach dem anderen den Bach runter. Auf einmal ist die Beziehung mit ihrem Freund in die Brüche gegangen. Sie hat angefangen, ihr Leben zu hinterfragen, wurde langsam depressiv und hat in ihrer depressiven Phase oft dann Deadlines verpasst, ist nicht rechtzeitig zu ihrem Job gekommen und wurde dann gefeuert. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, ihr Leben ging wirklich den Bach runter. Es ging wirklich schlechter. Sie hat angefangen zu trinken, aufgrund verschiedener schlechter Freunde auch angefangen mit kleinen und dann härteren Drogen. Und nach 5-6 Jahren, als sie Anfang, Mitte 20 war, war sie im absoluten Tiefpunkt ihres Lebens angekommen. Total verzweifelt und hat gemerkt, hey, ich habe total missgebaut. Ich habe keine Kohle mehr, ich habe keine Freunde mehr, ich gebe bloß noch Geld für Drogen aus. Und hat sich entschieden, einen Schritt zu gehen. Und damals, es gab noch keine E-Mails, sie hat einen Brief geschrieben an ihre Eltern und hat da reingeschrieben, hey, ich würde gerne zurückkommen, aber ich weiß, ich habe euch so verletzt, ich kann mir vorstellen, dass ihr mich nicht mehr nehmt. Wir machen Folgendes. Ich komme in unseren Heimatsort gefahren mit dem Zug und wenn ihr mich zurückhaben wollt, dann hängt doch einfach in dem Baum bei uns im Garten eine gelbe Schleife auf. Und wenn ihr mich nicht zurückhaben wollt, dann hängt einfach nichts in dem Baum und ich akzeptiere das und ich gehe zurück in die Stadt. Und sie hat den Brief montags weggeschickt und es sie hat angekündigt, dass sie am Wochenende kommt. Das war eine sehr krasse Woche, sehr viel Angst und sehr viel Unsicherheit. Und freitags stieg sie nachts in den Zug und fuhr mehrere Stunden, um Samstagmorgens anzukommen in ihrem Heimatsort. Und sie kannte diesen Weg genau, weil sie hat dort gewohnt, diesen Weg vom Bahnhof hin zu ihrem Elternhaus. Und es gab diese letzte Kurve, um die sie rum musste, um zu sehen, um auf das Haus zu sehen, um zu sehen, ob dieses gelbe Band im Baum hing. Und dieses einzelne Band hing nicht im Baum, als sie um die Ecke schaute. Der Baum war voll von gelben Bändern. Der Baum hing voll von gelben Bändern und sie klingelte an der Tür und ihre Eltern haben sie wieder aufgenommen. Das ist ein Happy End, diese Geschichte geht gut aus. Ich glaube, dass man diese Geschichte als Beispiel nehmen kann dafür, wie Gott mit dir umgeht, wie Gott auf dich eingestellt ist. Ich glaube, dass wenn du heute Morgen zu Gott gehst und sagst, hey, ich bin mir nicht so sicher, ich habe das und das und das und das falsch gemacht. Bist du bereit, ein gelbes Band in den Baum zu hängen, mich anzunehmen? Ich glaube, dass Gott bereits alle Bänder, die er hat, in diesen Baum gehängt hat. Gott nimmt dich nicht einfach so mit ein bisschen Ekelgefühl. Gott nimmt dich dankend an. Er überhäuft dich mit Liebesbekundungen. Letzter Punkt unseres Textes. Da kann das Lobpreisteam schon nach vorne kommen. In dieser Epheserstelle steht, Gott macht dich in Jesus Christus komplett neu und er schenkt dir einen neuen, zweiten Anfang. Und ich möchte diese Predigt beenden mit der Feststellung, Gott bietet dir einen neuen Anfang an. Ich weiß nicht, wie dein Kurs eingestellt ist in deinem Leben. Ich glaube, dass jeder heute Morgen einen Lebenskurs eingerichtet hat und dass jeder in eine bestimmte Richtung geht. Kennt jemand von euch noch Gerald Hogenberg von der Christian and Missional Alliance 2-3? Der hat früher öfter mal im Powerhouse-Gottesdienst gepredigt, ist Kanadier. Und er hat mal ein super cooles Beispiel gebracht. Als Kanadier, als Nordamerikaner fährt man voll auf Europa ab. Ja, wenn man nach Europa kommt, dann reist man in 2 Wochen durch alle europäischen Länder, ja, und guckt sich alles an. Ja, jeden McDonald's, jeder großen Stadt. Und er ist total, also wir waren gestern in München, McDonald's übrigens, und er hat erzählt vom Eiffelturm. Und wenn ich mich nicht irre, das kann es sein, dass ich einen Stuss erzähle, dann gehen strahlenförmig vom Eiffelturm Straßen weg. Ist das richtig? Nee? Arc de Triomphe, genau. Arc de Triomphe, ganz viele Straßen gehen auf den Arc de Triomphe zu, beziehungsweise von dem Arc de Triomphe weg. Und wenn man bei diesem Arc de Triomphe steht, dann ist der Unterschied der verschiedenen Straßen, die von diesem Ort weggehen, ist relativ klein. Aber je weiter man geht, desto stärker gehen die 2 Wege auseinander. Ich möchte dich einladen, wenn du heute ganz okay auf Kurs bist, mit einem christlichen, durchschnittlichen, ich lese jeden Tag meine Bibel vielleicht, Leben. Also eigentlich ist okay, ja, du opferst keinem fremden Gott, ja, du hast dein Sexualleben einigermaßen im Griff, du bist eigentlich, was deinen Medienkonsum angeht, so relativ, so im Mittelfeld. Ich möchte dich einladen, auch wenn dein Kurs nur so ein bisschen abgebogen ist, diesen Kurs zu bedenken und Gott einzuladen, deinen Kurs heute Morgen zu korrigieren und heute Morgen dich neu von Gott on track bringen zu lassen. Ich bitte dich heute, folgende Dinge zu tun. Erstens, wenn du Sünden hast, die zwischen dir und Gott stehen, bekenne sie Gott. Sprich mit jemandem hier aus der Gemeinde darüber. Seine Sünden zu bekennen, ist eine befreiende Sache. Bekenne vor Gott deine Sünde. Bitte Gott um Vergebung heute Morgen. Vielleicht ist es für dich heute Morgen aber dran, einfach mal Danke zu sagen. Und zu sagen, Gott, ich danke dir total für das, was du mir Gutes tust. In all dem Mist, den ich manchmal erlebe. Lade Gott ein, in deinem Leben die absolute Leiterrolle zu übernehmen und kehre um von deinem alten Leben und beginne heute ein neues Leben mit Jesus. Wir singen gemeinsam ein Lied und ich lade dich ein, entweder mit uns mitzusingen oder viel besser noch, kurz mit Gott zu sprechen, auf das, was du gehört hast, zu reagieren, zu antworten und mit ihm dein Leben neu klar zu machen.